Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
400.000 Wohnungen pro Jahr will die Bundesregierung bauen. Es ist ihr Königsweg gegen die hohen Mieten, vor allem in den Großstädten. Die Verdichtung, Flächenversiegelung und Modernisierung hat aber Folgen für die Natur. Die Städte werden heißer, weil es weniger kühlendes Grün gibt, und trockener, weil Niederschläge schlechter in das Grundwasser gelangt. Das ist bekannt, darüber haben wir auch schon hier im Deutschlandfunk Kultur berichtet. Aber auch Wildtiere leiden. Viele Neubauten bieten mit ihren oft fugenlosen Putz-, Glas- oder Metallfassaden keine Mitwohngelegenheiten mehr. Dabei kann und müsste der Mensch gerade in der Stadt viel für den Artenschutz tun, denn viele bedrohte Tierarten leben mittlerweile ganz nah bei uns, mitten in der Stadt. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone nimmt uns jetzt mit, und zwar in einen besonderen Neubau in München. Der ist ganz bewusst tierfreundlich gebaut worden.
Das ist immer eine sehr meditative Arbeit.
Auf den ersten Blick könnte man Laura Windorfer auf den Leim gehen, bei diesen Worten, hier oben auf einer Feuerleiter im zweiten Stock. Und das, was sie tut, als den entspanntesten Unijob der Welt bezeichnen. Doch während sie da lässige Scherze macht, blickt sie hochkonzentriert durch ein Fernglas auf die Hauswand gegenüber.
Na, da ist schon wieder einer.
Das war das Signal. Die Masterstudentin im Fach Evolutionsbiologie und ihre Kollegin Julia Hiller, siebtes Semester Biologie, führen akribisch Strichliste über den Flugverkehr hier im Innenhof. Konkret, wie oft fliegen die Haussperlinge hier ein und aus? Denn die Brandstraße in München-Leim ist nicht nur ein Wohnblock für Menschen. Hier sollen auch Tierarten neuen Wohnraum finden. Und zwar in eigens eingelassenen Löchern und Spalten im weißen Putz unter dem Flachdach.
Also sehen Sie diese runden Löcher? Da gibt es welche mit runden Löchern und welche mit Schlitzen. Die Schlitze sind für die Mauersegler. Vorhin ist auch hier oben einer rumgeflogen. Und die kleinen sind eigentlich für die Feldsperlinge gedacht oder für die Haussperlinge. Das ist so der allgemeine Spatz. Und die sind bisher, haben wir schon gesehen. Also die Mauersegler haben wir noch nicht brüten gesehen, aber eben die Feldsperlinge, die nehmen es auf jeden Fall an.
Oberflächlich betrachtet wirkt die Wohnanlage der städtischen Baugesellschaft GEWOFAG wie eine typische Architektur des vergangenen Jahrzehnts. Weiß getüncht, Flachdach, im Erdgeschoss wie so häufig eine Kita. Doch außer den Löchern unterm Dach ist hier noch einiges anders.
Auch dass die Grünflächen anders begrünt sind. Die sind halt mit Wildkräutern bepflanzt und nicht mit irgendwelchen schönen Zuchtpflanzen, die man aus dem Gartencenter kennt, sondern mit Wildpflanzen sind die bepflanzt.
Weil wir ja gerade hier diese Mäharbeiten hatten, die sind aber ganz spezielle Mäharbeiten. Ne? Da wird nicht alles
Genau. Das ist, gibt einen Pflegeplan. Und da ist festgehalten, was wie gemacht werden darf, wann was gemäht werden darf, damit eben halt nichts zerstört wird.
Wildkräuter sind wichtige Nahrungsquellen für den Spatz. Was man von der Straße überhaupt nicht sehen kann, sind die Sandbäder, mit denen er sich hier auf den Schuppendächern sein Gefieder reinigen kann. Wenig fallen auch die größeren Fugen zwischen den Wegplatten auf, um Ameisenstraßen zu ermöglichen. Futter für viele Tiere. Diese teils unscheinbaren architektonischen Feinheiten gehören zum sogenannten Animal-Aided Design, eine Bauform, die auch die Bedürfnisse von Wildtieren in der Stadt berücksichtigt.
Wir planen nicht für Tiere, weil die Tiere in der Stadt nicht zu suchen haben. Nun ist es aber so, dass der Mensch eben schon immer mit den Tieren zusammengelebt hat. Und es gibt jetzt viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Trennung, die wir immer stärker auch physisch vollziehen zwischen Menschen und Tieren, dass wir sehr hygienisch unsere Häuser bauen, dass wir möglichst keinen Kontakt zur Natur haben, dass das letztendlich auch negative Konsequenzen nicht nur für die Natur, sondern auch für den Menschen hat.
Zudem zeigen Studien auch, wie gut der Kontakt zu Tieren gegen Aggression wirkt. Eine Umfrage unter Wohnungsbaugesellschaften macht deutlich, bis auf seltene Konflikte mit autoschlauchschädigenden Mardern, habe niemand so wirklich was gegen Tiere in der Wohnumgebung. Wolfgang Weißer kommt zu dem Schluss.
Also in den meisten Fällen machen Tiere keine Probleme, aber wir tun auch nichts für Tiere.
Ganz im Gegenteil, die Tiere sind es, die Probleme haben. Waren Städte lange Zeit ein Lebensraum, an den sich die sogenannten Kulturfolger gut anpassen konnten, wird dieser in der modernen Stadt immer kleiner und gefährlicher. Es gibt so gut wie keine Ställe mehr, in denen es sich nisten lässt. Mauerritzen für Eidechsen werden verputzt, Rasen viel zu oft gemäht, Autos lauern als Gefahr auf den Straßen, Hunde und Katzen in den Gärten. Das kann auch der Münchner Ökologe erst einmal nicht ändern. Doch zusammen mit einem Kollegen aus Wien, dem Professor für Landschaftsarchitektur Thomas Haug, möchte er künftig die Ansiedlung der Tiere gezielt fördern. Mit relativ wenig Geld, aber vielen Gedanken im Voraus.
Wenn wir eben möchten, dass Tiere mit den Menschen zusammenleben, dann müssen wir sie mitplanen. Das heißt, wir müssen von Anfang an in unseren Planungsprozessen das Tier auf dem Schirm haben. Und in unserer Methode, die wir eben Animal-Aided Design nennen, machen wir das so, dass wir uns Zielarten aussuchen.
Die Zielarten im Wohnblock Brandstraße waren Haussperling, Igel, Zwergfledermaus und Grünspecht. Sie wurden durch die Nachverdichtung der Brache mit Büschen und Wiese vertrieben. Sie sollen sich jetzt auch im Wohnblock auf der gleichen Stelle wohlfühlen. Und wie gut das funktioniert, daran forscht hier ein Dutzend wissenschaftlicher MitarbeiterInnen. Samuel Winter etwa. Ihn trifft man hoch oben auf dem Flachdach zwischen Blitzableiter und einem Tonrekorder für Vogelstimmen und einem für Fledermausgeräusche. Samuel Winter hat eine Spiegelreflexkamera vor der Brust. Er hat gerade Felsentauben fotografiert.
Die Nahrung gesucht haben auf dem grünen Dach, und das ist immer ein guter Indikator, dass es funktioniert, dass Nahrung da ist, dass das Angebot angenommen wird von den Tieren. Gleichzeitig haben die Tauben das Gründach auch zur Balz benutzt, wie ich gerade festhalten konnte.
Das Gründach soll vor allem als Futterquelle funktionieren. Normalerweise wächst auch auf modernen, begrünten Dächern nicht viel, weil hier alles sehr heiß und trocken wird. Und die Statik der Häuser wenig Substrat, also Erdschicht, zulässt, damit Pflanzen wurzeln können. Hier erprobt man verschiedene Methoden, um mehr Leben aufs Dach zu bringen. Zum Beispiel ein Stück Totholz oder ein Haufen Kieselsteine. Eine Woche später wird ein Student mit einem Sauger kommen und Insekten von den Experimentierflächen absaugen und akribisch zählen, wie viele es denn gibt und ob es auch Larven gibt, also Nachwuchs. Doch was ist eigentlich mit den Zielarten? Der Specht hat sein vorgesehenes Nest in einer sogenannten Spechtlaterne noch nicht bezogen, sagt Samuel Winter. Dafür nutzten Spatzen, Kohl und Blaumeisen die Nistlöcher.
Den Igel haben wir jetzt noch nicht so oft hier beobachten können.
Also es erfordert auch Geduld, ne? Auch von Ihrem Projekt.
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere bei den Fledermäusen ist es so, dass das immer sehr lange dauert, bis solche Nisthilfen oder Überwinterungshilfen angenommen werden. Die sind da wohl noch recht misstrauisch. Beobachten konnten wir jetzt noch keine, aber immerhin konnten wir sie schon hören mit den Rekordern.
Die WissenschaftlerInnen von der TU München sind deshalb auch auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Sie bitten die Anwohnerschaft, bei ihren abendlichen Raucherpausen auf dem Balkon auf die Umrisse der Nachttiere zu achten und ihre Entdeckungen dann an die Uni zu melden.